Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Rehragout als Tiefkühlkost. Ein Thema bei einer Theateruraufführung in Frankfurt. Die angeblich coolste Malerin der Gegenwart in einer Ausstellung in München, die Amerikanerin Nicole Eisenman, ist gemeint. Und Kuscheln gegen die Klimaangst, eine Ausstellung in Hamburg. Schon die Titel, die sich der österreichische Autor Ferdinand Schmalz ausdenkt, klingen klasse. Dosenfleisch oder Am Beispiel der Butter. Und was die Titel andeuten, findet sich in den Texten des Ingeborg-Bachmann-Preisträgers Schmalz zuhauf. Wortspiele, nämlich Kunstsprache Karlauer. Seine Theaterstücke stehen in der Tradition des Volksstücks. Die sogenannten kleinen Leute bekommen dort immer große Auftritte. Etwa der Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht in dem Roman Mein Lieblingstier heißt Winter. Jetzt ist aus dem Buch ein Theaterstück geworden, uraufgeführt am Schauspiel Frankfurt. Natascha Pflaumbaum hat für Fazit die Premiere gesehen. Sie ist jetzt zugeschaltet. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was widerfährt denn diesem Tiefkühlkostvertreter? Welche Aufgabe muss er bewältigen?
Ferdinand Schmalz hat ja einen Krimi geschrieben und die Hauptperson ist der Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht und er soll einem zynischen Wunsch nachkommen, denn einer seiner Kunden, der Dr. Schauer, der ist fest entschlossen zu sterben und zwar möchte er sich selbst in die Tiefkühltruhe legen, 3 Schlaftabletten nehmen und Franz Schlicht soll dann zu ihm kommen und die Temperatur der Tiefkühltruhe weiter nach unten drehen, sodass er langsam gefriert und danach den Leichnam dann nach draußen verfolgt. Zu einem vereinbarten Zeitpunkt. Soweit, so gut. Schlicht ist total begeistert, weil er auch viel Geld dafür bekommt. Mhm. Nur, er kommt in diesen Keller, macht die Tiefkühltruhe auf und wer nicht da ist, ist der eingefrorene Dr. Schauer. Und nun begibt er sich auf die Suche nach der Leiche bzw. nach der Person und begibt sich im Prinzip in das Milieu dieses Dr. Schauers. Erstmal trifft er auf eine Tatortreinigerin, Frau Schimmelteufel. Dann trifft er auf die Tochter von Dr. Schauer. Er trifft auf einen Ministerialrat. Und so kommen quasi Milieurecherchen und Recherchen aus der Vergangenheit greifen ineinander. Und langsam aber sicher wird der eigentlich der Helfer für einen Suizid sein sollte, selbst zu einem Täter beziehungsweise zu einem Verdächtigen. Und das ist das Lustige oder Interessante an der Geschichte.
Die Regisseurin Rike Süsko hat das Buch bearbeitet. Hochgelobt wurde ihre Inszenierung von Handkes Stück Zwiegespräch am Wiener Burgtheater. Die junge Regisseurin wurde mit dieser Produktion zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Jetzt also hat sie dieses Werk von Ferdinand Schmalz bearbeitet. Mit welcher Idee hat sie denn das Stück auf die Bühne gebracht, Frau Pflaumbaum?
Die Umsetzung auf der Bühne ist tatsächlich ein Meisterwerk, denn Rike Süsko hat sich eine Drehbühne bauen lassen von Marlene Lockebann und diese Drehbühne besteht aus 5 Dioramen. Also das sind Schaukästen, so wie wir sie aus dem Museum kennen. Und in diesen kleinen Schaukästen spielen jetzt die einzelnen Szenen, aber nicht wie wir das aus dem normalen, konventionellen Theater kennen, wie eine normale Spielhandlung, dass die Menschen miteinander sprechen und reagieren. Nein, es gibt eine Erzählerin, die sitzt mit dem Rücken zu uns, zu den Zuschauern und die hat sehr, sehr viel Text. Sie erzählt den Text und gibt mit Handzeichen den Spielern in den Dioramen ihre Stichworte vor. Und die sagen manchmal nur einen Satz, aber sie spielen nicht, sondern sie verharren in einem Freeze, in einem Still, das heißt wie eingefroren und in überzogenen Grimassen, in überzogenen Posen, so wie wir sie aus Filmstills kennen, also Fotos vom Set beispielsweise. Bloß hier wird etwas zitiert, was die ganze Social-Media-Generation und YouTube-Generation kennt. Dieses Stills gleichen den sehr, sehr unvorteilhaften Thumbnails, wo sich Leute also mit offenen Mündern, aufgerissenen Augen in verrenkten Positionen zeigen. Und so sieht man im Prinzip die ganze Zeit starre Personen, die ab und zu mal einen Satz sagen. Und die Stichwortgeberin, die Erzählerin, winkt dann die Drehbühne ein Diorama nach dem anderen durch.
Das Thema ist ja skurril, makaber. Hat das gesprochen auf der Bühne auch so einen speziellen Sound? Entwickelt sich da so ein besonderer Klang?
Die Texte von Ferdinand Schmalz haben ja eine sehr besondere Syntax. Lange Satzketten oder verkürzte Sätze, die so kompiliert werden, dass man manchmal gar nicht weiß, hängt jetzt diese Satzkette zusammen? Ist das ein einzelner Satz oder baut sich da was auf? Meistens sind auch Prädikate in Frontstellung, da gibt es dann gar kein Subjekt, das muss man sich dann dazu denken. Also es sind so Satzellipsen, die nach dem seriellen Prinzip zusammengefügt werden. Und was er eben häufig auch macht, ist, dass er so Floskeln, abgenutzte Wortbilder komplett zerlegt und so ganz so ihre Inhaltslehre richtig bloßstellt. Und hier in dieser Inszenierung wird nun dieser Text nochmal verkomponiert mit Musik, und zwar aus klassischen Requiems. Dann gibt es diese Sprecherdialoge dazu und noch O-Töne, also Originaltöne wie Geräusche. Und auch das ist wieder ein Zitat aus Social Media, weil nur diese Geräusche genommen werden, die in so einer großen Community der ASMR-Bubble zu Resonanzen im Körper führen. Und das ist richtig gut komponiert. Wir hören mal rein.
Was machen Sie hier, Herr Wohlenkind, von meinem Vater? Wer sind Sie überhaupt?
Erzählte schlicht nun ihr, der Astrid, der Tochter von dem Schauer, erzählt ihr von all dem Rehragout, das er dem Vater zwei wöchentlich geliefert, weshalb ihm auch der Dr. Schauer diesen Schlüssel hat gegeben. Damit, wenn er nicht da, dass immer dann ein Rehragout im Haus.
Das mit dem Schlüssel, das können Sie dem anderen erzählen. Ich kenne ja meinen Vater. Der gibt doch nicht den Schlüssel her an irgendeinen fahrenden Vertreter. Wenn Sie nicht augenblicklich mit der Wahrheit rausrücken, dann rufe ich jetzt die Polizei. Dann soll es halt die Behörden klären, was hier drüben liegt.
Das wirkt sehr artifiziell, aber man muss sich das immer vorstellen in so einem Diorama. Alles ist ausgestellt. Die Handlung, die Pose, der Text, das Schlüsselklingeln. Und davon gibt es unfassbar viel. Also es wird sehr seriell erzählt.
Frau Pflaumbaum, Ihr Fazit jetzt, ist das einfach gutes, virtuoses Unterhaltungstheater, das, was Sie so erlebt haben, was Sie beschrieben haben? Oder hat das Stück ja irgendwo auch eine gesellschaftliche Brisanz?
Ich finde es von der Machart, vom Text schon mal sehr beeindruckend. Der Text ist sehr inspirierend, vor allem aber die Umsetzung auf der Bühne. Ich konnte nur einen Bruchteil von dem, was stattgefunden hat, hier ansprechen. Man wird so viel getriggert, es gibt so viele Meta-Ebenen. Der Abend stupst einen an, immer wieder in neue Richtungen zu denken. Und das Thema ist der Tod, und zwar die Vorwegnahme des eigenen Todes, weil man so viel Angst davor hat. Also da geht's um Einfrieren, sich einmauern, um schon mal Probe liegen für 17 Minuten im Sarg und die Leute schütten Erde auf einen drauf. Also das ganze Framing des Tiefkühlkostboten mag vielleicht sehr ironisch und lustig klingen, es hat aber doch einen tieferen Kern. Und das macht, glaube ich, die Größe dieses Abends aus, dass er so leichtfüßig daherkommt, so gut gemacht ist und dann so ein ernstes Thema behandelt.
Mein Lieblingstier heißt Winter. Der Roman des Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz als Theaterstück am Schauspiel Frankfurt, inszeniert von Rieke Süßko, rezensiert von Natascha Pflaumbaum. Ich danke Ihnen. Das Kunstmagazin Monopol hat die 1965 in New York geborene Künstlerin Nicole Eisenman als die coolste Malerin der Gegenwart bezeichnet. Und diese Coolness steht hoch im Kurs. Eisenman ist sehr erfolgreich. So war sie dreimal auf der Whitney Biennale vertreten, Amerikas wichtigster Kunstschau. Nun hat ihr das Münchner Museum Brandhorst eine Retrospektive gewidmet. Nicole Eisenman, What Happened? Tobias Krone hat sich die Ausstellung angesehen.
Das schon mal vorweg. Nicole Eisenman ist auf jeden Fall eine der lustigsten Künstlerinnen der Gegenwart, auch wenn ihr Sujet, die amerikanische Gegenwartsgesellschaft, für eine bekennende Lesbe wie sie eigentlich noch nie lustig gewesen ist. Nennen wir es Galgenhumor. Da steht im großen Lichthof des Brandhorst-Museums die groteske Prozession aus teils meterhohen Skulpturen, allen voran ein dumpfer, grober Koloss aus Bronze mit dicker, Loriot-artiger Knubbelnase und Hobbitfüßen, zwei der vielen verschiedenen Markenzeichen von Eisenman, die stilistisch nur schwer zu fassen ist. Der Riese bildet eine kinetische Skulptur. Seine Armbewegung wird angetrieben von einem auf den Schultern wippenden Besenstiel, an dessen Ende dutzende Thunfischdosen hängen. Das Essen der weißen Unterschicht.
Nicole wanted to really think about how to respond to this catastrophe in American politics with the election of Donald Trump.
Nicole wollte über eine Antwort auf die politische Katastrophe der Wahl von Donald Trump nachdenken. Über die Leute aus dem rechten Lager, die in der Wüste patrouillierten und eine Mauer wollten und die Amerika zerstören wollten. Der Kunsthistoriker Mark Godfrey, lange Zeit Kurator bei der Tate in London, hat das Werk Eisenmans über die Jahrzehnte maßgeblich begleitet und wandelt mit sichtlicher Bewunderung durch die Skulpturenprozession. In die reihen sich weitere erbärmliche Galgenvögel ein, manche zusammengeschustert aus Müll und Plastik. Auch ein aluminiumgegossener Adlerkopf ist dabei. Sein Gefieder entstammt den scharfkantig gezackten Elementen eines Lüftungsschachts.
One of the things that makes her cool.
Eines der Dinge, die wirklich cool an ihr sind, ist, dass sie nach 25 Jahren Malerei einfach mit der Bildhauerei angefangen hat. Und plötzlich war sie vielleicht die aufregendste Bildhauerin der Welt. Aus dem Nichts. Nicole Eisenman wagt viel und gewinnt fast immer. Im Nebenraum wollte man einfach mal zeigen, auf wie viele Arten die Künstlerin Köpfe malen oder als Skulpturformen oder in furios bunten Monotypien von Gesichtern auch drucken kann. Jedes Porträt eine eigene, vernarbte Welt. An Selbstbewusstsein hat es Eisenman offenbar von Anfang an nicht gemangelt. In einer Skizze am Rand einer frühen Wandinstallation mogelt sie die Buchstaben ihres eigenen Namens in die ikonische Picasso-Signatur hinein. Ein anderer Raum zeigt den Beginn ihrer Karriere. Großformatige Ölbilder im glatten Stil der Renaissance-Malerei. Die Motive auch hier politisch.
It's just after the years of Ronald Reagan.
Es war gerade nach den Reagan-Jahren. Und dann kam der erste George Bush. Und diese Politiker propagierten diesen Mythos von diesem straighten, heterosexuellen Amerika der 50er Jahre. Und so werden im Gemälde Mermaid Catch von 1996 die Meerjungfrauen nicht von männlichen Helden erlöst, sondern von grobschlächtigen Hobbyfischern mit ihren Angelhaken durchbohrt. Gerade das Frühwerk ist voller Nacktheit und Drastik. Eine Gruppe nackter Frauen ist zu sehen, wie sie ihre männlichen Gefangenen entmannen und sich gleichzeitig gegenseitig befriedigen. Eine witzige, eine radikale Gegenerzählung zur Tradition männlicher Vergewaltigungssujets in der bildenden Kunst. Es sind bei Eisenman selten perfekte Frauenkörper, nie pornografisch entstellt. Man spürt, es sind alles begehrte, verehrte, vielleicht auch geliebte Körper, behutsam gezeichnet. Doch auch mit quietschbuntem Hyperrealismus probiert es Eisenman gelegentlich.
Sometimes she used the comic books.
Manchmal nutzt sie die Comicbücher aus den 50ern, wie die Flintstones oder Alice im Wunderland, und macht daraus diese lustigen lesbischen Szenen. Alice ist natürlich deswegen im Wunderland, weil sie sich mit dem Mund zwischen den breit gespreizten Beinen von Miss America betätigen darf. Das Werk in den Nullerjahren wird melancholischer. Eisenmans Ironie bleibt. In ihren großformatigen Biergarten-Paintings parodiert sie Renoirs Gartenlokalszenen aus dem Moulin de la Galette und setzt die desillusionierte New Yorker Gegenwartsbohème unter die hier kahlen Bäume. Monika Bayer-Wermuth, die die Ausstellung mitkuratiert hat, mag die Art, wie Nicole Eisenman auf die Welt blickt.
Sie ist nie arrogant, sondern eigentlich immer empathisch, selbst wenn sie in Tea Party eine Gruppe von RepublikanerInnen dasteht, die in ihrem Keller Bomben bauen, ist es nie ein Blick, der herablassend ist.
Es gibt wohl wenige KünstlerInnen wie Nicole Eisenman, die so klug, konkret und klar die gesellschaftlichen Zustände um sich herum analysieren und gleichzeitig eine so vielfältige künstlerische Sprache entwickeln. Die Ausstellung setzt behutsame, wohl portionierende Schnitte durch das überbordende Werk, um beides zu zelebrieren, eine chronologische Erzählung Amerikas und eine Künstlerin, die der Melancholie ihrer Generation scheinbar nur die sprühende Libido ihrer Kunst entgegenzusetzen hat. Ein gewaltiges Ausrufezeichen.
Nicole Eisenman, What Happened, im Museum Brandhorst in München zu sehen bis zum 10. September. Tobias Krone berichtete. Seit Jahren wird in Deutschland über ein deutsches Fotoinstitut diskutiert, man kann auch sagen gestritten. Ein Standort in NRW sollte es ja sein, in Düsseldorf oder Essen. 2019 hatte die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die sich für den Standort Essen ausgesprochen hat. Doch die Entscheidung, die hat sich in die Länge gezogen. Zu komplex waren offenbar die Entscheidungsstrukturen. Schwergewichtig in der Waagschale für Essen lag auch noch die Empfehlung einer Expertenkommission. Doch der Haushaltsausschuss des Bundestages hat sich im vergangenen November für Düsseldorf entschieden. Wir haben über das lange Hin und Her hier in Fazit selbstverständlich berichtet. Und nun ist das Thema wieder aktuell. Die Stadt Essen will nämlich die Entscheidung überprüfen lassen. Mit welchen Argumenten, mit welchen Aussichten? Darüber möchte ich nun mit Stefan Kolldorf sprechen. Herr Kolldorf, welche Argumente hat denn Essen, die Entscheidung für Düsseldorf jetzt als Standort des Deutschen Fotoinstituts wieder in Frage zu stellen?
Es gibt vor allen Dingen ein Argument und das lautet, die Grundlagen für diese Entscheidung sind einfach nicht klar und damit auch verbunden. Es ist nicht klar, ob das Gremium, das den Beschluss letztlich gefällt hat, nämlich der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, dazu überhaupt berechtigt war. Und deswegen hat man nicht irgendeinen Juristen, sondern einen Verfassungsrechtler beauftragt, mal erst Vorprüfungen anzustellen. Und sollten die in die Richtung verlaufen, da ist wirklich nicht alles ganz in Ordnung gewesen, dann will man auch nochmal ein vertiefendes Fachgutachten in Auftrag geben.
Also das wäre der Hebel, eine juristische Anfechtung der Zuständigkeit.
Genau das. Es gibt eine Bürgerinitiative in Essen, in der auch Juristen sitzen und die haben sich sehr intensiv auseinandergesetzt mit den Beschlüssen, die da gefällt worden sind. Und die sind zu dem Schluss gekommen, nee, das war so nicht in Ordnung. Das hätte der Haushaltsausschuss so gar nicht gedurft. Zumindest nicht mit einer Bindung an die Stadt Düsseldorf, nachdem vorher schon, Sie haben es gesagt, zwei Fachgutachten sich für Essen ausgesprochen haben. Und das ist die Grundlage, jetzt juristisch vorgehen zu wollen.
Wie transparent hat denn überhaupt dieser Haushaltsausschuss im November entschieden? Ist das nachvollziehbar?
Also für mich, wenn Sie mich direkt ansprechen, ehrlich gesagt nicht. Und ich habe in beide Richtungen, sowohl ins Land Nordrhein-Westfalen als auch ins Büro der Kulturstaatsministerin, das ist ja in diesem Fall die Bundesregierung, Fragen gestellt, die zum Beispiel lauten, Frau Roth argumentiert, es gäbe neue Perspektiven, Erkenntnisse der vergangenen Zeit, die jetzt für Düsseldorf sprechen und nicht mehr für Essen. Ich habe gefragt, welche parlamentarischen Gremien denn eigentlich außer dem Haushaltsausschuss, also welche fachnahen Gremien, Kulturausschuss oder so, mit der Standortfrage vor einem Beschluss befasst worden sind, welche inhaltliche Abstimmung es zwischen der Staatsministerin und der Kulturministerin des Landes Nordrhein-Westfalen gegeben hat. Da gab es nur sehr, sehr pauschale Antworten drauf. Es habe mal Gespräche gegeben und auch auf die Frage nach der Finanzierung, die für Düsseldorf keinesfalls gesichert ist, die Mittel, die der Haushaltsausschuss da beschlossen hat, die reichen bei weitem nicht aus, so die Meinung von Experten, gibt es bislang keine Antwort. Also wenn Sie mich nach Transparenz fragen, ich kann sie als Journalist im Moment nicht erkennen.
Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat dieses Thema ja, wenn man so will, geerbt von Monika Grütters. Mhm. Welche Rolle spielt sie? Verhält sie sich irgendwie geschickt und nachvollziehbar?
Also ich glaube, sie spielt im Moment keine große Rolle. Das ist das Merkwürdige, dass beide Ministerinnen, die aus NRW habe ich bei einer Veranstaltung hier in Köln getroffen, beide Ministerinnen relativ übereinstimmend sagen, ja, das war gar nicht unsere Entscheidung, das haben halt die Haushälterinnen und Haushälter im Haushaltsausschuss so beschlossen. Und wenn man dann nachfragt, hier in NRW zum Beispiel, ja, aber das wäre doch Sache der Kultur gewesen, dann kommt zur Antwort, na, es gibt bestimmte Dinge, dafür lohnt es sich zu kämpfen und es hätte einfach keine Mehrheit gegeben für Essen. Deswegen hätte man das gar nicht so intensiv versuchen müssen nochmal. Da stellt sich natürlich die Frage, warum? Was steckt da an Interessen hinter? Und wenn man dann Gerüchte hört, die aber nicht bestätigt sind, weder von ihr selbst noch von anderen, dass die prominente FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann hinter den Kulissen durchaus eine Rolle als Fädenzieherin gespielt habe und Einfluss auf die Entscheidung genommen habe. Sie ist Düsseldorferin. Es gibt Menschen, die sagen, sie möchte da auch gerne mal Oberbürgermeisterin werden. Wie gesagt, alles nicht bestätigt. Aber dann bekommt es doch eine gewisse Plausibilität, dass es möglicherweise nicht nur Fachgründe waren.
Gesetzt der Fall, Herr Kolldorf, die Entscheidung wird rückgängig gemacht. Wäre das dann eigentlich wieder der Stand Null oder heißt das dann automatisch, jetzt ist Essen dran?
Also in Essen gibt es schon eine große Initiative, bestehend aus dem Folkwang-Museum, aus der Folkwang-Universität, wo Fotografie gelehrt wird, aus der Krupp-Stiftung, aus der Zeche Zollverein. Dort würde auch schon ein Grundstück, anders als in Düsseldorf, wo man noch suchen muss, zur Verfügung stehen. Es gibt in Essen einen Arbeitskreis, während der in Düsseldorf mal erst gegründet werden muss. Also man würde nicht bei Null anfangen. Es gäbe Vorarbeiten, Vorüberlegungen schon in Essen. Und Frage ist aber trotzdem, lässt sich ein hoch ehrenwerter Haushaltsausschuss des Bundestages, des höchsten deutschen Parlamentes, tatsächlich von einem Oberbürgermeister sagen, ihr habt falsch entschieden?
Herr Koldenhoff, mit Ihren Kenntnissen der Museumsszene, mit Ihren Erfahrungen, wer welche kulturpolitischen Süppchen kocht, wie geht das aus? Wollen Sie ein bisschen Kaffeesatz lesen?
Ja, gern. Also ich glaube, dass man diese Initiative, diese sinnvolle Initiative aus Essen, das juristisch nochmal überprüfen zu lassen, nicht einfach wird vom Tisch fegen können. Das kann man nicht einfach ignorieren, auch in Berlin nicht. Ich glaube allerdings, dass letztlich dann auch der Faktor Trotz mit reinkommt. Zwei Ministerinnen haben sich jetzt aus welchen Gründen auch immer hinter die Entscheidung Düsseldorf gestellt. Die werden dieses Urteil beide nicht revidieren. Vielleicht läuft es auf einen komischen Kompromiss hinaus. Ein Teil des Zentrums nach Düsseldorf und ein Teil nach Essen.
Nach der Entscheidung ist vielleicht vor einer neuen Entscheidung das Standortgezerre zwischen Essen und Düsseldorf um das Internationale Fotoinstitut geht weiter. Die Hintergründe hat uns Stefan Kollerhoff erklärt. Dankeschön.
Gerne.
Ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Foto von Papst Franziskus hat für Aufsehen in sozialen Netzwerken gesorgt. Auf dem Bild trägt das Kirchenoberhaupt einen modischen, weiß glänzenden Steppmantel. Die Kette mit seinem Kreuz hat er um den Kragen des übergroßen Mantels gelegt und in der Hand hält er einen nicht näher definierbaren Gegenstand. Das künstlich erstellte Foto verbreitete sich vor allem über Twitter. Nutzer rätselten darüber, ob das Foto echt sei. Zuletzt hatten sich auch Fotos einer angeblichen Verhaftung von Ex-US-Präsident Trump im Internet verbreitet, die ebenfalls mit künstlicher Intelligenz erstellt worden waren. Experten warnen davor, dass viele Nutzer durch die Bilder getäuscht würden und sich so falsche Nachrichten verbreiten könnten. Etwa 20 Frauen sind Berichten zufolge heute durch Afghanistans Hauptstadt Kabul gezogen, um gegen das Bildungsverbot für Mädchen und Frauen zu demonstrieren. Bildung ist unser Recht, riefen die Frauen demnach, bevor die militant-islamistischen Taliban die Proteste auflösten. Berichtet hatten darüber mehrere afghanische Sender, die aus dem Ausland arbeiten. Auf Videos, die in sozialen Medien geteilt wurden, war zu sehen, wie Frauen mit Taliban diskutierten. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban die Rechte von Frauen massiv eingeschränkt, besonders im Bildungsbereich. So wurde Mädchen der Schulbesuch über die 6. Klasse hinaus untersagt. Frauen wurden von den Universitäten verbannt. Immer wieder protestieren afghanische Frauen dagegen. Am Dienstag begann in Afghanistan mit dem persischen Neujahrsfest Nowruz das neue Jahr und damit auch das neue Schuljahr. Eines der bekanntesten deutschen Musicals, das Stück Linie 1 vom Berliner Gripstheater, wird erstmals seit seiner Uraufführung im Jahr 1986 neu inszeniert. Das Stück über eine junge Frau, die aus der Provinz nach West-Berlin kommt und in der U-Bahn allerhand Menschen trifft, wurde in der Originalinszenierung fast 2000 Mal aufgeführt und hatte auch international Erfolg. Wie das Gripstheater mitteilte, soll nun die Geschichte vom Leben und Überleben in einer Großstadt mit dem Blick von heute betrachtet werden. Veränderungen gäbe es beim Bühnenbild, bei Kostümen, Maske, Choreografie und musikalischen Arrangements. Die Neufassung des Musicals feiert am 30. März Premiere.
Wenn wir uns orientieren, dann vergewissern wir uns. Wo sind wir? Woher kommen? Wohin gehen wir? Zur Orientierung, ganz entscheidend, brauchen wir einen Bezugspunkt. Bevor wir uns mit Hilfe von GPS-Daten orientieren konnten, haben wir zum Beispiel einen Kompass benutzt oder einfach die Sonne. Der Sonnenaufgang im Osten diente zur Orientierung, und zwar aus europäischer Sicht. Dort im Morgenland liegt der Orient. Das war zunächst mal eine geografische Angabe. Doch der Begriff bedeutet unendlich viel mehr. Kultur und Politik, Religion, Sprachen, Kunst bedeutet Räume, Regionen, Grenzen, Zeiten, Epochen. Und es ist völlig klar, heute denken und sprechen wir anders über den Orient, über den Islam als vor 50 Jahren, vor 100 oder 200 Jahren. Und sich diese Differenzen bewusst zu machen, das kann ungemein anregend sein. Denkanstöße genau zu diesen Fragen gibt jetzt das Kunsthaus Zürich. Reorientations. Europa und die islamischen Künste, 1851 bis heute, das ist das Thema einer Ausstellung dort. Und kuratiert hat diese Ausstellung Sandra Gianfreda, die ich jetzt am Telefon begrüße. Frau Gianfreda, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röcke.
Wir sollten zunächst einmal versuchen, zumindest den Begriff zu klären, einzugrenzen. Was sind denn diese islamischen Künste?
Ja, der Begriff islamische Künste ist ein Hilfsbegriff der westlichen Kunstgeschichte, der versucht, eine Bandbreite von ganz unterschiedlichen Kulturen unter einen Hut zu fassen. Er ist unbefriedigend in dem Sinne, als dass er eben diesen einzelnen Kulturen die von der persischen über die osmanische bis zu der mamlukischen Kultur eben gar nicht richtig gerecht werden kann.
Es gibt ja kulturellen Austausch, Transfer, physischen Austausch, den kennen wir natürlich vom Handel mit all den Waren, Export, Import. In der Kunst werden ja weniger Gegenstände ausgetauscht, als vielmehr Ideen, Gedanken, Vorstellungen, Fantasien, Visionen, auch Ängste. Wie funktioniert denn dieser Transport? Welche Mechanismen wirken denn da?
Ja, es gab zwei verschiedene Arten der Rezeption dieser islamischen Welt im 19. Jahrhundert. Das eine, was Sie jetzt angesprochen haben mit den Ideen, ist der sogenannte Orientalismus, der sich ein Bild kreiert des sogenannten Orients, der ja eigentlich ein westliches Konstrukt ist, also als solchen gar nicht gibt. Das ist die eine Form der Rezeption. Die andere Form, die unsere Aufstellung in den Fokus nimmt, ist diejenige der Islamophilie. Und da spielen natürlich Gegenstände sehr wohl eine wichtige Rolle, denn sie bilden die Vorbilder oder auch die Vorlagen für die Auseinandersetzung der Kunstschaffenden in Europa.
Diesen Begriff müssen Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern. Islamophilie, also die Liebe, die Wertschätzung des Islam.
Genau. Im 19. Jahrhundert begann eine regelrechte Liebe zu allem, was aus dem islamischen Raum kam. Seien es eben Gegenstände, aber auch Geschichten. Also denken Sie an die Märchen von Tausend und eine Nacht. Die hatten damals auch eine wahre Blüte erlebt. Und das ist wirklich eine Begeisterung und auch Faszination für alles, was aus dem islamischen Raum kam. Und man hat es wirklich begeistert aufgenommen, weil sich die Kunst oder viele KünstlerInnen sich in der Zeit in einer Sackgasse zu finden glaubten und neue Inspirationsquellen suchten.
Aufgenommen, sagen Sie, und nicht angeeignet. Das ist ja so ein Stichwort, das gerade für viele Diskussionen, für viele Debatten sorgt.
Genau. Manche eben sprechen von Einfluss, von Aneignung, von Imitation, andere von Inspiration oder Wertschätzung. Wir sprechen eigentlich lieber von Transkulturalität, denn transkulturell bedeutet, dass Kulturen nicht in sich geschlossene Einheiten darstellen, sondern miteinander verwoben sind. Und das Spannende an diesen transkulturellen Prozessen ist, dass etwas Neues nur dann entstehen kann, wenn man sich auch mit einer anderen Kultur auseinandersetzt.
Verflochten sind, heißt durchlässig sind diese Kulturen in beiden Richtungen?
Genau, es sind Verflechtungen in beide Richtungen. Wir in unserer Ausstellung richten den Blick allerdings jetzt nur vom Westen nach Osten oder Süden hin. Es gibt die andere Blickrichtung auch, die auch schon Thema war von Ausstellungen. In unserer Reorientations-Schau haben wir nur vereinzelt Objekte, die diesen anderen Transfer auch aufzeigen.
Welche Bedeutung hat denn das Jahr 1851 in Ihrer Ausstellung? Diese Jahreszahl, die taucht ja im Ausstellungstitel auf.
Genau, 1851 fand die erste Weltausstellung statt in London. Und da wurden unter anderem Objekte aus dem indischen Mogulreich gezeigt. Und die haben für eine folgenreiche Begeisterung gesorgt, sei es bei den Gelehrten wie auch bei den KünstlerInnen.
Weltausstellung, das ist ja eine fantastische Idee, man könnte auch sagen eine anmaßende Idee, an einem Ort der Welt die Welt ausstellen.
Ja, absolut. Also es war im Prinzip war es eine Nabelschau. Die Welt, das hieß Paris, London oder Wien, holte sich die sogenannte Welt eben dahin, aber gar nicht so sehr, um die anderen Kulturen richtig kennenzulernen, sondern zu zeigen, was man selbst schon weiß oder ja zu wissen glaubt über diese anderen Kulturen.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Meta-Ebene, über das diskursive Umfeld, Frau Gianfreda. Jetzt sollten wir natürlich auch ganz konkret über Ihre Ausstellung im Kunsthaus Zürich sprechen. Welche Bilder, welche Arbeiten nutzen Sie denn, um dieses Thema im wahrsten Sinne des Wortes zu versinnbildlichen?
Ja, das Thema ist sehr komplex. Wir haben uns deswegen auf einige wenige Fallbeispiele konzentriert, und zwar sei es in der bildenden wie auch in der angewandten Kunst mit je etwa 5 bis 6 Beispielen. Bei der bildenden Kunst, frühe Moderne, sind es Kandinsky, Matisse, Klee, Gabriele Münter, Lothair Reiniger. Bei den angewandten Künsten sind es Theodor Deck oder William de Morgan, Mariano Fortuny Madrasso. Also bei uns liegt der Fokus auf wenige ProtagonistInnen, dafür aber mit mehreren Werken.
Und die haben sich alle mit islamischen Künsten auseinandergesetzt?
Ja, absolut. Alle, aber auch alle auf ihre eigene Weise. Und für manche waren vielleicht eher die osmanischen Isnik-Keramiken wichtig, für andere eher persische Miniaturen. Also diese Spuren sind wahnsinnig vielfältig und auch nicht immer auf den ersten Blick erfassbar.
War das schwierig, so ein Thema zu recherchieren, oder müssen Sie da einfach ins Depot gehen und können aus dem Vollen schöpfen?
Es war schwierig zu recherchieren, weil es vergleichbar wenige Studien oder auch Ausstellungen gibt, im Gegensatz zum Beispiel zum Thema Orientalismus, was viel zugänglicher, viel einfacher zu recherchieren ist. Denn viele Kunstschaffenden lösen sich so sehr von diesen islamischen Vorbildern, dass man wirklich suchen muss, wo ist denn da noch etwas von diesem sogenannten Orient oder von den islamischen Künsten zu spüren.
Vielleicht noch ein Beispiel, Frau Jafreda, für angewandte Kunst in Ihrer Ausstellung?
Ja, wir haben ein prächtiges Exemplar, ein Kronleuchter von der österreichischen Glasmanufaktur Josef und Ludwig Lobmeier, die dieses Jahr übrigens das 200-jährige Jubiläum feiern, gibt es also noch. Und wir haben den Prototypen, den die Firma 1986 für den saudi-arabischen König geschaffen haben. Der hatte bei dieser Glasmanufaktur Lüster bestellt für die Prophetenmoschee in Medina. Und die wurde tatsächlich mit diesen Kronleuchtern ausgestattet, 60 insgesamt. Und den Prototypen, den kann man jetzt im Kunsthaus Zürich sehen.
Dies und viel mehr zu sehen in dieser Ausstellung Reorientations Europa und islamischen Künste 1851 bis heute im Kunsthaus Zürich, also zu sehen bis Mitte Juli. Die Kuratorin der Ausstellung war das Sandra Gianfreda. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Gianfreda. Guten Abend.
Ich danke Ihnen, Herr Rölke. Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, die Krisen der Gegenwart in Dauerschleife, die Corona-Pandemie, der Klimawandel mit allen Diskussionen drumherum, mit den Hiobsbotschaften von Überschwemmungen, Waldbränden, tödlichen Tornados, dann der Krieg in der Ukraine, die Gefahr, die von den Atomkraftwerken im Kriegsgebiet ausgeht oder auch von Atomwaffen, mit deren Einsatz gedroht wird. Das kann Menschen psychisch, manche auch physisch schwer zu schaffen machen. Die griechische Künstlerin Valentina Karga hat ihre Angst vor der Klimakrise nun in einer Ausstellung verarbeitet, die jetzt im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu sehen ist. Sie begegnet unserer harten Realität mit einer flauschigen Kunst. Axel Schröder berichtet.
An zwei Wänden laufen Videoprojektionen, Szenen aus Valentina Kargas Projekt Adaption. Die leise, düstere Musik im Hintergrund stammt von Junya Fugita, einem Studenten von Valentina Karga, die als Professorin an der Hamburger Hochschule für bildende Kunst lehrt. Zu sehen sind chaotisch durcheinander laufende junge Menschen, panisch im Angesicht der Klimakrise.
Ich hatte Schlafprobleme, hatte Herzklopfen. Ich hatte das Gefühl, einen Knoten im Hals zu haben. Das Sprechen fiel mir schwer. Die typischen Angstsymptome.
Einen der mächtigsten Kanäle, über den die Angst in sie hineinkroch, hat Valentina Karga mitten in ihrer Ausstellung Wellbeings platziert. Auf einem Flachbildschirm laufen kurze Instagram-, Twitter- und TikTok-Videos, Schlammlawinen, die Häuser wegreißen, ausgedörrte Landschaften, lauter Katastrophen, menschliches Leid in Dauerschleife.
Diese Nachrichten sich anzuschauen, hat eine Menge in mir ausgelöst. Mir wurde klar, es passiert gerade ganz schön viel. Und diese Realität wird auch zu uns kommen, in den Norden, dahin, wo wir es vielleicht gerade noch nicht so mitkriegen. Dazu sind wir noch zu privilegiert und sicher.
Valentina Kargas Ausstellung bietet eine Art Medizin, einen Notausgang, eine Therapie aus der Angst vor dem Klimawandel. Auf dem Boden verteilt liegen samtweiche, von Karga entworfene Stoffobjekte, dicke, weiche Würste aus Niki-Tuch, an die sich, wenn das Kalkül der Künstlerin aufgeht, auch die Besucherinnen und Besucher selbst anschmiegen, auf denen sie es sich bequem machen können. Jeder und jede ist eingeladen, sich hinzulegen, sich einzukuscheln in die flauschige Niki-Landschaft.
Mir wurde klar, ich brauche nicht versuchen, das alles nur mit dem Kopf zu bearbeiten. Ich muss meinen Körper dazu nehmen. Darum ist die ganze Ausstellung so spürbar und fühlbar. Es geht ums Fühlen, ums Hiersein, ums Umarmen der Objekte, um Emotionalität.
Viele ihrer plüschigen Objekte erinnern an Jahrtausende alte Figuren aus Stein oder Ton, an die in der Jungsteinzeit entstandenen Erdgöttinnen mit ihren üppigen Brüsten, den runden Formen. Einige dieser Funde sind auch Teil der Sammlung des Museums für Kunst und Gewerbe. Valentina Karger ist, inspiriert von der 1994 verstorbenen litauischen Archäologin Maria Gimbutas, ins Archiv des Museums für Kunst und Gewerbe eingetaucht und hat diese Figuren für ihre Kunst entdeckt. Sie sieht in ihnen nicht Mann, nicht Frau, sondern eine Verbindung von Mensch, Tier und Natur.
Das bringt mich zur Idee des Posthumanismus. Es geht ums Neuinterpretieren, darum, unsere ontologischen Überzeugungen neu zu fassen, den Dualismus hinter uns zu lassen. Es geht nicht um Mann gegen Frau, um Mensch gegen Natur. Es geht darum, in Koexistenz zu leben, als Gleiche.
But it's more about coexisting together and that we're all equal.
In Wellbeings zeigt Valentina Karger, wie ihre manifeste Angst vor dem Klimawandel entstanden ist. Aber sie liefert eben mit ihren plüschigen, organischen Objekten auch gleich das Gegenmittel. Zum Beispiel die breite Sofalandschaft mit ihrem samtigen Stoff. Statt Kissen gibt es kreisrunde, dick gepolsterte Ringe.
Die kann man umarmen, aber sie umarmen auch einen selbst. Und vielleicht bringt es einen ein bisschen dahin, sich selbst als Teil etwas Größeren zu sehen, als Teil der Natur.
Ausprobieren können die Besucherinnen und Besucher auch die hellblaue sogenannte Gewichtsdecke. Solche Decken werden tatsächlich zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Und eine solche Decke hat Valentina Karger trotz ihrer Ängste nicht nur wieder tief schlafen lassen, sondern sie auch zur Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe inspiriert. Innehalten und den eigenen Gefühlen, den vielleicht vorhandenen Ängsten nachspüren, das können alle, die sich auf Valentina Kargers Angebote zur Körpererfahrung einlassen. Wem das zu viel ist, wer die Ausstellung lieber ohne eigenes Ausprobieren besuchen will, braucht sich keine Sorgen zu machen. Es besteht kein Zwang, Valentina Kargers samtige Objekte zu umarmen oder sich von ihnen umarmen zu lassen.
Wellbeings, die Ausstellung mit den kuscheligen Werken von Valentina Karger, ist im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe bis Anfang September zu sehen, Axel Schröder berichtete. Und nun, hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Wenn an diesem Montag weder Ihr Zug fährt, noch Ihre S-Bahn, noch Ihr Bus und Sie gar nicht erst ins Auto steigen, weil sich durch alle Straßen siechende Blechschlangen quälen, dann gehen Sie vielleicht wütend zum Kiosk, kaufen sich die Tageszeitung und lesen eine Überschrift, die Ihnen gar nicht schmeckt. Danke für den schönen Streik. Ausrufezeichen, titelt die Taz und erklärt, dass heute viele Beschäftigte im Ausstand sind, darf uns freuen. Wie immer, wenn Menschen sich gegen Unverschämtheiten von oben wehren. Das mediale Geklingel dazu ist plumpe Täter-Opfer-Umkehr. Lea Fort spielt auf jene Medien an, die den Streik unter anderem als Folterinstrument verdammt haben und schüttelt den Kopf. Absurd, dass viele Medienvertreter Sternchen innen die Perspektive von Unternehmensführungen übernehmen, obwohl sie selbst im Normalfall überhaupt nicht zu den Superreichen gehören. Stockholm-Syndrom? Die Einbildung, man könne sich durch die diskursive Konformität auch finanziell den Milliardär-Sternchen innen annähern? Das Wunschdenken, man zähle selbst zu einer Elite und müsse nur kräftig genug nach unten treten? Diesen Schuh muss sich Nils Minkmar nicht anziehen. Unter dem griffigen Titel »Geld her« befindet Minkmar in der Süddeutschen Zeitung. So ein Streik ist ein probates und bewährtes Mittel, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Er verdeutlicht die Unersetzlichkeit der lokalen menschlichen Arbeit in einer Zeit, die nur noch von virtuellen und mobilen Leistungen schwärmt. Der Streik an einem Montagmorgen entschleunigt erstmal das ganze Land und gibt so einen Hinweis darauf, dass neue Zeiten anbrechen. Streik ist keine Naturkatastrophe und keine Ordnungswidrigkeit. Es kommt einem nur so vor, weil die Übung fehlt. Deutschland im Streik, das wirkt zunächst mal rührend unbeholfen. Aber wie gut, dass es passiert. Die Welt hat das lange nicht gesehen. Auch hier enden nun also die deutschen Ferien von der Geschichte. Nils Minkmar in der SZ. Von der Streikkultur zur Kultur im engeren Sinne hören wir auf das schönste Scheppern der Welt. Elmar Krekeler feiert in der Tageszeitung Die Welt das Klavichord und die Einspielungen einiger Bachwerke auf diesem Instrument durch den ungarischen Starpianisten András Schiff. Als hätte Günther Uecker mit Nägeln herrlich bunte Aquarelle gemalt. Ein durchsichtiges, ein transparentes Linienspiel, das die Ohren freimacht für immer neue, immer feinere Nuancen. Differenzierter, verständlicher spiele er Bach, auch auf dem Flügel, seit er das Klavichord traktiert, sagt Schiff. Intimer, erzählerischer. Das Klavichord ist eben ein Gesangsinstrument, kann aber auch eine ganz schöne Diva sein, wenn man vergisst, wie feinfühlig es ist. Es verzeiht nichts, für Grobiane nicht geeignet, es sei denn für deren Zähmung. Heißt es in dem schönen Instrumentenporträt Elmar Krekelers, der von Schiffsaufnahme hingerissen ist. Man will das alles gar nicht mehr anders hören. Soweit das musikalische Zwischenspiel. Wir kommen zum Krieg. Den russisch-ukrainischen Krieg, der bereits ins zweite Jahr geht, haben alle, hat die ganze Welt gründlich satt, außer Putin. Der ist bereit, ihn bis ans Ende seiner Tage weiterzuführen. Er genießt ihn, ernährt sich davon, so wie ein Vampir sich mit Blut volllaufen lässt und sich daran berauscht. Konstatiert der Schriftsteller Viktor Jerofejew in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber nicht etwa, um die Ukrainer zum bedingungslosen Kampf anzustacheln. Das Ende des Krieges kommt näher, wenn beide Seiten einsehen, dass ein umfassender Sieg für keine von ihnen möglich ist, glaubt Jerofejew und plädiert, wenn auch zähneknirschend, für das Einfrieren des Konflikts. Ein eingefrorener Konflikt würde bei kluger Diplomatie des Westens die europäische Orientierung Kiews stärken und nicht schwächen. Das vergossene Blut schreit danach, den monströsen Konflikt zu stoppen. Siege sind nicht in Sicht. Russland kann nicht auf Dauer in der Illusion seiner Grenzenlosigkeit verharren. Es wird eines Tages in die Grenzen der vernünftigen Realität zurückkehren und sich bewusst werden müssen, dass blutige imperiale Launen in unserem Jahrhundert inakzeptabel sind. Prophezeit Jerofejew in der FAZ. Und das war's. Der Zeitzwang nötigt uns, einer barschen Aufforderung zu folgen, die dem Tagesspiegel als Überschrift dient. Sie lautet: einfach mal die Klappe halten.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Otzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.